39. Stumme Sehnsucht. Muriel. Selbst als Glenna endlich eingeschlafen war, wurde ihr zierlicher Körper immer wieder von Beben geschüttelt. Muriel schenkte ihr tröstende Nähe und verstohlene Küsse, fuhr über haargewordenes Kupfer und Blütenhaut. Sie blieb wach und lauschte dem Wind, der das Dach streichelte. Als silbernes Mondlicht durch die Fenster fiel, küsste Muriel Glenna sanft auf die Wange. »Geliebte«, flüsterte sie, »bitte sei nicht böse, aber ich muss noch einmal zur Quelle.« Glenna schlug träge die Augen auf. »Das Meer ruft dich, nicht wahr?« Unruhig drehte Muriel eine Locke von Glenna zwischen ihren Fingern. »Ja, seit wir dort unten waren, ich kann es dir nicht einmal erklären. Es ist wie ein Lied in deinem Herzen, das immer da war, doch erst jetzt kannst du es hören.« Muriel nickte. »Bin ich es, Glenna?« fragte sie leise. »Bin ich der Herbst?« Die Amphitäre setzte sich auf, starrte Muriel mit großen Augen an und gab ihr so die Antwort. »Das war es, was du mir die ganze Zeit sagen wolltest, nicht wahr? Dass ich die neue Wächterin des Sumpfes bin.« Tränen funkelten in Glennas Wimpern. »Ja«, flüsterte sie, »aber ich wusste nicht, wie.« »Kannst du mich lehren?« Über Glennas Gesicht huschte Verwirrung. »Was?« »Eine Wächterin zu sein.« Peinlich berührt fuhr sich Muriel durch das weiße Haar. »Ich habe keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Und ich will, dass du bei mir bleibst, Glenna. Entweder arrangiert sich der Sumpf damit, bald zwei Wächterinnen zu haben, oder er verliert beide. Und ich wollte dir noch etwas geben.« Sie legte der Amphitäre den Bernsteinanhänger um den Hals. »Das ist mein Liebespfand an dich.« Glenna griff überrascht nach dem Amulett. »Aber das...« Muriel legte ihr einen Finger auf die Lippen. »Kein Widerspruch, bitte. Die Tradition will es so, meine Dame.« Die Amphitäre sah aus, als würde sie gleich endgültig in Tränen ausbrechen. »Sch«, hauchte Muriel und küsste Glenna kurzerhand. Sie drückte sie zurück ins Bett, liebkoste ihre Brüste, den Hals, die bebenden Lippen. Muriel spürte ein Lächeln auf Glennas Gesicht, sah sie an und das pure Glück glühten in ihren Bernsteinaugen. »Der Amber passt sowieso viel besser zu dir, als hätte er nur auf dich gewartet.« »Nun geh schon, Muriel«, Glenna drückte sie sanft fort. »Du summst das Meereslied sogar schon.« Verlegen räusperte sich Muriel. »Ich bin bald wieder da, Geliebte.« Glenna lächelte verführerisch. »Ich weiß«, schnurrte sie, »denn du kannst von meinem Herzen nicht genug bekommen. Aber lass dir Zeit und gib mir noch einen Kuss.« Muriel beugte sich hinab, trank Mondlicht und blaue Schatten von Glennas Haut, ließ Küsse auf ihre Lippen regnen. Dann stand sie auf, kleidete sich an und verließ die Hütte. Die Nacht war klar und still, der Sturm längst fort. Nur der Geruch von nasser Erde und abgerissenen Blättern zeugte noch von der Heftigkeit des Unwetters. Aber es war spürbar kühler geworden und Nebel hing über dem See. »Der Herbst ist gekommen. Ich bin gekommen. Und ich werde bleiben.« Aber Muriel hatte jetzt keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, denn in ihrem Kopf säuselte die Meeresmelodie, kaum hörbar und doch unentwegt da. Ständig machte sie sich erneut bemerkbar, kitzelte ihre Sinne wie verstohlene Gischt. Das salzige Wasser hatte ein Lied in ihr geweckt und seitdem weigerte es sich, wieder einzuschlafen. Muriel ahnte, dass sie sich diesem Sehnen nicht mehr entziehen konnte. »Und ich will es auch gar nicht.« Ihre Schritte wurden schneller, und dann begann sie zu laufen, hetzte, stolperte, rannte durch die Nacht, bis sie den Kessel erreicht hatte. Der Mond schimmerte als angeschnittene Scheibe auf der Oberfläche, ließ das Wasser zu einem gewaltigen Spiegel werden. Muriel schälte sich aus ihrer Kleidung und trat zum Beckenrand. Unter ihr lag Finsternis, ein verschlingendes Loch ohne Boden. Und bis vor kurzem hätte allein der Gedanke, in diese Dunkelheit hinabzutauchen, sie vor Angst fast um den Verstand gebracht. Doch jetzt pochte ihr Herz nicht vor Furcht. Es war Aufregung, weil Muriel wusste, dass sie dort in der Tiefe Antworten finden würde. Sie sprang, tauchte wie ein Fisch in den Spiegel ein, wühlte die träge Oberfläche auf. Die Luft entwich ihren Lungen, ließ sie leicht und wendig werden. Muriel horchte kurz auf ihre innere Stimme und das Gefühl der Sicherheit war wieder da. »Ich werde lange und tief tauchen können.« Sie machte sich auf den Weg. Noch während Muriel schwamm, bemerkte sie, wie selbstverständlich ihr Körper die nötigen Bewegungen ausführte. Sie glitt wie eine Klinge durch das Wasser, schnell und ohne Widerstand. Die heißen Ströme der Schlote zerwühlten ihr das Haar und brannten auf der Haut, als sie zu hastig an ihnen vorbeischwamm. Sie traf auf die Kühle der Dunkelheit und atmete erleichtert auf. Ein Blick nach oben verriet ihr, dass das Licht des Mondes weit über ihr zu einem matten Schimmer verblasste. Das kreisrunde Becken war kaum mehr zu erkennen. Muriel verharrte vor der schimmernden Blase. Ihre Finger tauchten in die Dunkelheit hinein und wie zuvor erstrahlten ihre Haare hell. Diesmal wehrte sie sich nicht und gab ihrem Sehnen nach. Sie sank in das Meerwasser ein und es nahm sie sofort mit sich. Glenna hatte die Wahrheit erzählt. Tief unter dem Moor, hineingefressen in das Land, lag ein Wurzelwerk aus Wasser. Für einen Wimpernschlag flammte die Angst in Muriel auf, dass sie sich verirren und jämmerlich ertrinken würde. Aber sie schwamm weiter, tiefer hinein in die salzige Dunkelheit, die sie mit ihrem Schein erhellte. Und seltsamerweise hatte sie das Gefühl zu wissen, wohin sie tauchen musste, wohin das Meer sie führen würde. Die Strömung war stark und unbarmherzig. Mehr als einmal gelang es Muriel erst in letzter Sekunde einer Felswand oder spitzen Steinformation auszuweichen. Sie erblickte ein Licht vor sich und wurde schneller. Allmählich verspürte sie einen drängenden Druck auf ihren Lungen. Die Luft wird knapp. Muriels Finger glitten durch Seegras und Algen. Wellenspiel zerwühlte ihr das Haar und dann durchstieß sie prustend die Wasseroberfläche. Überrascht lachte sie auf. Sie war nicht mehr im Sumpf. Vor ihr lag das Meer. Hinter ihr warfen sich die Wellen gegen schwarze Felsen. Sie war an der Küste, dort, wo sich die See in das Land drückte und das Moor mit ihrem salzigen Wasser schwemmte. Muriel schwamm weiter hinaus, strebte auf eine Insel zu, die sich einsam vor der Küste erhob. Ein großer Felsbogen spannte sich vom Eiland in das Meer. Der Mond verschwand hinter der Insel, erschien als silberne Scheibe in der Windung und Muriel konnte nicht anders als vor Freude zu lachen. Sie schwamm, sie tauchte, sie umrundete den Bogen und ließ sich von Wellen und Mondschein tragen. Das Meer bettete sie wie auf Händen, schien mit ihr zu spielen und umschmeichelte ihren Körper. Es war ein unvergleichliches Gefühl. Ein Riss in Muriels Seele schloss sich und würde nie wieder aufreißen, das verstand sie jetzt. Denn sie liebte das Meer, den Salzgeschmack, den Wechsel aus Wind und Wasser in ihren Haaren. »Ich habe dich warten lassen«, flüsterte sie der See zu. »Verzeih mir, das wird nicht wieder vorkommen.« Muriel umrandete die Insel ein zweites Mal und bemerkte plötzlich Schemen im Wasser, die sie begleiteten. Sie waren schnell, viel schneller als sie selbst. Und dann sah sie die Robben. Es waren 20, vielleicht 30 Stück. Sie folgten ihr, hielten zuerst Abstand, kamen näher und umspielten sie. Immer wieder spürte Muriel stupsende Nasen und krallenbewehrte Flossen, die gegen ihre Beine stießen. Muriel begriff siedend heiß, dass sie in eine Gruppe Selkies geraten war. Mit wild schlagendem Herzen umrundete sie den einsamen Bogen und die Robben sangen, kreischten und heulten, tauchten rasant aus dem Wasser auf und zerwühlten das Meer. Sie tanzen zu Ehren der Meeresmutter und singen für den Mond. Sie drehte abrupt ab, schwamm zu dem Felsen und kletterte auf den zerfurchten Stein. Noch immer strahlte ihr Haar im Mondlicht, fiel wie ein Umhang aus flüssigem Silber über ihren Körper. Die Schatten der Selkies folgten ihr, und schwarze Augen starrten sie an. Dann schob sich eines der Felle zurück, verlor seine Form, und darunter kam das Gesicht einer jungen Frau mit Mandelaugen zum Vorschein. In einer fließenden Bewegung erhob sie sich. Ein geflecktes Seehundfell lag über ihren Schultern, sonst trug sie nichts. Muriel fielen sofort die Narben an ihrem Hals und um ihre Hände auf. Die Selkie, die Glenna befreit hat, kann das sein? Aber sie traute sich nicht zu fragen. Es gab viele Selkies, die ein Leben in Gefangenschaft fristen mussten, bevor ihnen die Flucht gelang. Neben der Selkie mit den Narben stand eine zweite Frau auf, dann ein Mann, immer mehr, so viele, dass ihre Körper zwischen dem schwarzen Felsen, dem Mondlicht und der Dunkelheit der Nacht verschwamm. Sie waren alle, auf eine seltsame, schwer zu fassende Art, schön. Und gleichzeitig haftete ihnen ein bedrohlicher, unheimlicher Ausdruck an, etwas, das einem die Nackenhaare aufstellte, ohne dass man den Grund dafür benennen konnte. Tuaha, die Schönheit des stillen Volkes. Königliche Hoheit, setzte die junge Frau vor ihr an und verneigte sich. Die anderen Selkies taten es ihr gleich und senkten ihre Häupter. Wir hatten nicht mit eurer Anwesenheit gerechnet. Was verschafft uns die Ehre? In der warmen Stimme der Selkie schwang Verwirrung und ein Hauch Neugier mit. Ihre Haare waren lang und schwarz, fielen ihr schwer über das ebenmäßige Gesicht. Es gibt keinen Grund für solche Förmlichkeiten, stellte Muriel direkt klar. Ich bin nicht diejenige, für die ihr mich haltet. Ich habe weder einen Stand noch ein Fell. Die Selkies zuckten kollektiv zusammen. Irgendjemand gab ein tiefes Grollen von sich. »Wer hat es euch gestohlen, Hoheit?« fragte ein großgewachsener Mann und trat energisch vor. »Er weist uns die Ehre, den Dieb zur Strecke zu bringen und euer Eigentum zu bergen.« Vor Muriels Augen flackerten Bilder von König Kuan auf, fragmenthaft und schmerzend.
»Ich weiß es nicht«, log Muriel.
»Es geschah in meiner Kindheit, lange bevor ich Erinnerungen hatte.« Eine seltsame Unruhe erhob sich unter den Selkies. Blicke wurden ausgetauscht, doch Muriel konnte nicht sagen, was sie zu bedeuten hatten. Sie verlagerte ihr Gewicht. Obwohl sie nackt mit einer Gruppe Tuaha auf einer Insel stand, fühlte sie sich erstaunlich gut. Aber sie wollte sich nicht überraschen lassen. »Herrin«, setzte die mandeläugige Selkie unterwürfig an, »wenn ich fragen dürfte, wie alt seid ihr?« Muriel runzelte die Stirn.
»Was tut das zur Sache?«
fragte sie. Wieder wechselten die Selkies vielsagende Blicke, etwas in Muriel begriff schlagartig.
»Ich wurde vor 33 Jahren während dem Krieg der Wellen am Strand von Turianmar gefunden und von König Kuan aufgenommen. Ich bin...«
Sie schluckte hart, weil die Worte statt Stolz nur noch bittere Galle in sich trugen.
»Ich bin eine Ridare des Königreichs Krunamara. Zumindest war ich das. Heute ist meine erste Nacht im Meer.«
Die Selkies starrten sie an. Und außer dem beständigen Rauschen des Meeres herrschte eine Totenstille. Muriel blinzelte verwirrt, als sie die Tränen bemerkte, die über die Wangen der jungen Selkie-Frau vor ihr liefen.
»Oh, Hoheit«, schluchzte sie, »welch ein Glück im Unglück! Eure Mutter hielt euch für tot!«
Muriel fühlte sich, als würde jemand einen Eimer Eiswasser in ihre Adern schütten.
»Meine Mutter?«
»Königin Fermin wird überglücklich sein, zu erfahren, dass ihr noch am Leben seid. Sie betrauert euren Verlust bis heute.« Panik zog in Muriels Kopf auf, wie eine Gewitterfront, der sie nicht mehr entkommen konnte. Sie wollte nur noch weg. Zielstrebig schritt sie auf das Wasser zu.
»Hoheit, wo wollt ihr hin?«
»Ich muss zurück. Jemand wartet auf mich.« Unwilliges Murren erhob sich. Der Selkie-Mann, der eben noch seine Hilfe angeboten hat, griff nach ihrem Handgelenk. Sie brachte ihn mit einer einzigen fließenden Bewegung zu Fall. Ihr nackter Fuß drückte auf seine Kehle. Ein Röcheln entkam ihm. Das zornige Knurren aus der Dunkelheit erstarb unter ihrem funkelnden Blick.
»Versucht nicht, mich aufzuhalten. Ihr werdet es bereuen. Ihr wisst alle, zu was mich die Menschen gemacht haben.«
Muriel verhehlte den tief empfundenen Schmerz in ihren Worten nicht. Er triefte aus jeder Silbe.
»Eine Redare, eine Mörderin, ein Mensch.«
Die Selkies wichen hastig vor ihr zurück und Muriel entließ den Mann unter ihren Füßen aus seiner misslichen Lage.
»Herrin«, rief eine der Selkies flehend, »aber wohin geht ihr?«
»In das Brakmo. Ich bin seine neue Wächterin.« Die Augen der Selkies weiteten sich noch ein Stückchen mehr. Um Muriel drehte sich alles. Sie sehnte sich nach Salzwasser und Kälte auf ihrer Haut, wollte vergessen und fort von hier. Sie trat in die See und ihre Haare glühten auf.
»Dann verlasst ihr uns wieder.«
Muriel wandte sich um. Die Selkies standen auf dem Felsen. Trauer und Verzweiflung trübten ihre Gesichter. Die Hände hatten sie in ihre Felle verkrampft. Der Anblick schmerzte Muriel auf eine unbekannte Art und Weise.
»Das ist mein Volk«, wurde ihr mit der Heftigkeit von Eis auf nackter Haut klar. »Und sie leiden.«
»Ich werde zurückkehren«, versprach sie sanft. »Sagt meiner Mutter, dass sie sich für den Krieg rüsten muss. Er wird schnell und verheerend kommen. Ihr bleibt nicht viel Zeit. Die Königin der Menschen wird gegen den Nebel ziehen.«
»Aber warum?«
hauchte ein junger Selkie.
»Die rote Flamme sucht das Herz eines Drachen.«
Muriel glitt in das Meer und ließ die Selkies zurück. Sie folgten ihr nicht.